Ja, ich möchte heute anschließen an Judiths Worte von ihrem letzten Impuls am Dienstag, der echt toll war. Sie sagte, so habe ich es mir jedenfalls aufgeschrieben, bitte sende du aus. Und damit übernehme ich sozusagen den Staffelstab vom Kapitel 9 und führe uns weiter zum Kapitel 10. des Matthäus-Evangeliums, das wir fortlaufend lesen. Und das geht da um die Aussendungsrede. Und ich liebe, also ich mag die Aussendungsrede einfach, denn da wird es so richtig konkret, ne? Praktisch. Da geht's rund. Und Andreas Kleinert hat ja auch erzählt von dem Kongress, da wurden wir auch ausgesendet. Und ja, ihr kamt ja dann auch wirklich gleich so in medias res und durftet dienen und durftet wirklich erleben, dass ihr ausgesendet worden seid und auch da gleich mitwirken durftet. Das ist schon klasse. So dürfen wir gespannt sein heute, wenn wir uns mit dem Kapitel beschäftigen, ja, was mit uns so passiert. Also als ich mich auf dieses Kapitel vorbereitet habe, auf diesen Impuls, da hatte ich so ein Bild. Also ich hatte ganz gerne hätte ich jetzt einen Flipchart, wie man das ja manchmal so bei diesen Vorträgen hat, hätte ich euch das jetzt aufgezeichnet, aber es ist so ganz schlicht und einfach. Ich denke, das kann sich jeder auch so vorstellen. Und zwar habe ich da so einen Strahl gesehen. Klar, ne? Wir werden ausgesendet, ein Strahl. Und dieser Strahl hatte drei Ebenen. Und auf der ersten Ebene steht, erstens, ich bin gemeint. Zweitens, also auf der anderen Ebene, ich brauche nicht viel. Und auf der dritten Ebene, der dritte Punkt, heißt, ich darf gespannt sein. Der Auftrag. Ja, ich lese uns die ersten Verse von dem Kapitel 10 einmal vor. Sind überschrieben mit der Überschrift Die Berufung der Zwölf. Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Ja, zwölf Namen, Andreas war ja schon dabei, aber eigentlich die wir heute ja Jesu Jünger sind, könnte diese Reihe ja endlos fortgesetzt werden. Also da kann Tillmann stehen, Elke steht da, die Sylvia, Elisabeth, Hermann, Helga, die Gisela, Johannes. Johannes war auch schon dabei, hat Glück, ne? So ein Helmut, Waltraud, wir sind alle mit dabei. Ja. Also ich bin gemeint. Das ist ja auch mein erster Punkt. Und ich darf mich da einfach mit auch ganz persönlich gemeint fühlen. Jesus lässt uns da nicht allein. Das haben wir auch bei den Worten eben gehört. Er rüstet uns aus, er gibt uns Vollmacht. Und das ganz individuell, auch heute. Denn er ist ja durch seines Vaters Wort, durch die Bibel, bei uns, das ist quasi so ein Kursbuch, womit er uns hilft, ja, diese Sendung, die wir ja haben, ja, gut auch auszuführen. Ich kann das von meinem Konfirmationsspruch zum Beispiel sagen. Mein Konfirmationsspruch steht im dritten Kapitel, Vers 16 des Johannesevangeliums. Da, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist echt der perfekte Vers für mich. Also erstmal dieses, der Anfang, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da habe ich dann irgendwann eingesetzt, so sehr hat Gott die Waltraut geliebt. Und das finde ich einfach klasse, nicht wahr? Dass Gott mich liebt, das baut mich immer wieder auf. Auch wenn ich es schon 100 Mal gehört habe, aber irgendwie wandert man ja doch wieder ab. Und der Feind schläft ja auch nicht. Aber dass Gott mich liebt und dass er seinen Sohn für mich hingegeben hat, dass ich erlöst bin, das ist irgendwie alles gut. Und ich werde, ja, Jesus hat mich da rausgezogen aus der Dunkelheit ins Licht. Und ich werde mit ihm die Ewigkeit verbringen. Das ist so irre. Ich sage das auch und ich weiß ja nicht, also ich meine, ich habe mir den Konfirmationsspruch ja damals selber ausgesucht, aus so einer Liste von 30 Sprüchen, die man denn so kam. Und da wusste ich ja nicht, dass ich mal Trauerrednerin werde. Ne? Mit 13 rechnet man da ja nicht mit. Ne? Aber es ist wirklich für mich der perfekte Spruch. Also ich sage dir, bei jeder christlichen Beerdigung kommt dieser Vers. Da kommt mein Konfirmationsspruch. Ganz klar, den soll jeder hören, ne? Ob er nun dran glaubt oder nicht. Und das gibt mir solch eine Leichtigkeit, wo ich weiß, wie ich die Ewigkeit verbringen werde, darüber rede ich dann auch gerne, dann lebt es sich viel leichter und viel getrösteter und kann mir eigentlich das Leben gar nicht mehr so viel anhaben. Ja, das zu meinem Konfirmationsspruch, wo ich sagen kann, das ist bestimmt nicht von ungefähr, dass ich diesen Spruch bekommen habe und beziehungsweise dann auch mich von außen so angesprochen habe, gefühlt habe und dass er mich schon so lange begleitet. Ja. Oder auch Johannes 10, 27 und 28. Das ist unser Trauspruch, den haben wir beide hier in unserem Ehering. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich rufe sie beim Namen. Das hat mir auch immer wieder ja, mich aufgerichtet, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich ja Gottes Stimme hören kann. Und ich setze da alles dran, mich darin weiter zu üben und auch ja, da weiterzukommen, besser zu werden, ja, mich auch korrigieren zu lassen, nicht wahr? Und so hat sicherlich jeder von euch so seine Verse. Es wäre bestimmt interessant, das auch mal so zu hören, befiehl du deine Wege, er wird es gut machen, Psalm 37, Vers 5. Vielleicht mag einer so spontan sein Wort sagen, sein Bibelvers, das ihn immer wieder so ermutigt oder trägt.
Mein Konfirmationsspruch, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und es auch sind.
Halleluja. Hast du auch ausgesucht. Toll. Ja, also wir sehen, dass Gott uns ausrüstet wirklich mit seinem Wort und uns ermutigt und ja, manchmal auch korrigiert, aber ausbildet. Ich sehe sowieso manchmal mein ganzes Leben echt als eine riesengroße Ausbildung. Ich finde es so spannend, was ich täglich dazu lernen darf. Und auch wenn mir mal ein Fehler passiert, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das stand jetzt in den Losungen auch drin, das war von der Corrie ten Boom. Sie sagte, es ist nicht schlimm, es ist keine Sünde, einen Fehler zu machen. Aber es ist Sünde, es gar nicht erst zu versuchen. Das fand ich so ermutigend. Also von daher, ja, mutig weitergehen. Diesen Pfeil, ne? Wir sind ja gesandt, ne? Kann uns dabei auch eine Hilfe sein. Genau. Ja, jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich brauche nicht viel. Da wird Jesus ganz konkret. Er sendet sie also aus zu zweit. Und er sagt, ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch kein Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Ja, das hat mich doch ziemlich erschrocken, als ich das gelesen habe. Ne? nicht mal eine Reisetasche mitzunehmen. Ne? Also nur ein Hemd, ne? Kein Geld. Wie ist das gemeint? Ne? Also ich liebe meine Tasche. Ne? Also die zu Hause lassen, ich bin sogar so ausgerüstet. Also ich kann eigentlich problemlos immer in Göttingen bleiben, ne? Weil ich so für ein, zwei Tage alles dabei habe. Ich glaube, da hat mich meine Oma auch geprägt. Die hat immer früher wenn Gewitter war, hatte sie mal ihre Tasche gepackt, den Hut auch auf, so habe ich sie immer vor mir. Und dann saß sie da bereit, kennst du auch Judith, ne? Ja, auch, ne? Ja, unser Schornstein war mal abgebrannt und seitdem diese Erfahrung, ne, die hat sie einfach wachsam sein lassen. Und jedenfalls, dann sagt Jesus, wir sollen nicht mal eine Tasche mitnehmen, ne? Wie ist das gemeint? Aber diese Herausforderung, die Jesus da an uns stellt, hatte ich auch mitgenommen mit zu dem Kongress. Und Andreas hat ja vorhin auch nochmal, der ist jetzt nicht da, davon erzählt. Und Roman hat letzte Woche auch davon erzählt. Also ich bin mit diesem Gedanken, Mensch, wir werden ausgesandt und wir sollen nichts mitnehmen, mit in diesen Kongress Pfingsten 21 gegangen. Und da hatten wir einen Gebetsabend und den hat der Heiner Christian Rust geleitet. Und da sollten wir in der Stille einfach mal hören, was Gott zu uns sagt. Ja, und Gott hat zu mir gesprochen. Das war ganz interessant. Also ich habe als erstes 1. Könige 17 bekommen, wo der Elisa in der Dürrezeit zu einer Witwe kommt, zu der Witwe zu Zarpat, und sagt zu ihr, er hat Hunger, sie möge ihm doch einen Kuchen backen oder irgendwie was bringen zum Essen. Und die Witwe sagt aber leider, ich habe selber nichts mehr, also ich habe jetzt noch ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl, daraus werde ich jetzt doch einen Kuchen backen für mich und meinen Jungen und dann habe ich nichts mehr, dann müssen wir sterben. Und dann sagt aber Elisa zu ihr, nein, also ich glaube, den Vers hat mir groß geschrieben. Genau. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und der Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Also sie soll ihm glauben, dass wenn sie ihm jetzt einen Kuchen backt, dass das Öl nicht leer werden wird. Also nicht alle gehen wird und auch das Mehl nicht. Und das, ja, daran glaubt sie und es ist tatsächlich so. Es ist immer genug Öl, es ist immer genug Mehl da. Also und da habe ich so gedacht, boah, das ist ja toll. Eine tolle Verheißung, nicht wahr? Ja, und dann fiel mir aber noch mehr ein. Da fiel mir die Corrie ten Boom ein, die ja im Konzentrationslager war. Und eine schwere Zeit dort hatte. Und die hat unter anderem mit überlegt, weil sie ein Vitaminfläschchen hatte, so ein kleines, aus dem immer ein Tröpfchen Vitamine gekommen sind, für sie und ihre Schwester. Und dieses kleine Fläschchen, das hat über Monate gereicht, das hat die über eine lange, lange Zeit gereicht. Und das war ein Wunder. Und damit hat ihr mitgeholfen, da zu überleben. Ja, und dann hörte das aber nicht auf. Dann habe ich noch eine Geschichte bekommen in dieser stillen Zeit. Und zwar, das war 2. Königin 4, 38. Das ist noch so eine krasse Geschichte. Da geht Elia mit den Prophetenjüngern durchs Land und die haben Hunger. Und einer soll dann ein Gericht kochen und dann gibt es aber nur, es ist auch wieder Hungerszeit, und da schneiden die dann so ein Krautgewächs ab, tun es in den Topf, kochen es, und einer probiert dann, und dann sagt er, bah, nee, das kann man überhaupt nicht essen, der tot ist im Topf, ne? Also so schlimm, und dann sagt aber Elia, kein Problem, streut da ein bisschen Mehl drüber, und sie können es essen. Also das heißt sogar Giftiges, nicht? Verwandelt Gott durch eine Handreichung in Genießbares, in ein gutes Gericht. Und das, ist das nicht eine Ermutigung? Also das ist sogar nicht nur Das ist nochmal krasser irgendwie. Jesus sagt ja zu den Jüngern, die sollen nichts mitnehmen, aber in den Geschichten auch, es ist auch nochmal wirklich bestätigt, wir brauchen nichts. Und selbst wenn der Tod im Topf ist, ich meine, krasser geht es doch eigentlich gar nicht, oder? Dann wird daraus ein tolles Menü. Ne? Also Gott ist doch groß, oder? Und das ist also der zweite Punkt, wir brauchen nicht viel. Das hat mich wirklich so ermutigt. Und ich habe das auch selber dann erfahren dürfen. Diese Sache, also bildlich jetzt gesprochen, den Tod im Topf. Ich bin ja Trauerrednerin und da erlebe ich so manche Sachen. Das ist jetzt ein Fall, die kennt ihr alle nicht, es ist auch weiter weg, deshalb kann ich das erzählen. Das war also eine Beisetzung, wo wirklich der Tod im Topf war. Also das war eine ganz weltliche Beisetzung. Ich habe da auch immer nach Worten gesucht, wie ich da irgendwie noch was Gutes da mit reinbekomme. Aber christlich war die nicht. Und ich hatte auch wirklich starke Anfechtungen. Es ist mir schwer gefallen. Mein Schatzi, der sonst immer für mich betet, der war auch auf der Messe, ne? Also mein Mann. Und da war ich wirklich, also ich habe nach der Beisetzung habe ich mich dann ins Auto gesetzt und in Sprachen gebetet. Das mache ich ganz gerne, weil ich dann wieder so mich auch zentrieren kann, so wieder so mich sammeln kann. Ja, und während ich da so fahre und in Sprachen bete, empfinde ich auf einmal einen ganz, ganz starken Schmerz. Einen ganz starken Schmerz und fühle, wie die Witwe, die ihren Mann verloren hat, sich fühlt. Was für einen starken Schmerz sie da aushalten muss. Und ich fand das echt irre, habe also diesen Schmerz gespürt. Und dazu kam ein Lied, eine Melodie und englische Worte. Und dann habe ich versucht, das zu singen. Und fand das ganz irre. Erstmal hat es mich aufgebaut. Ja, und dann habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt, was machst du jetzt mit diesem Lied? Hoffentlich vergisst du das nicht gleich wieder. Ich bin dann in Nordheim gewesen, habe dann eine Bekannte, die ich auch von einer Beerdigung her kenne, angeklingelt. Also habe da geklingelt, die war auch da. Die hatte ein Handy, da habe ich das dann draufgesungen. Ich meinte dann auch, sag mal, wunderst du dich gar nicht, dass ich hier bei dir klingel? Also ich ist auch nicht gläubig und dir da so ein Lied aufs Handy singe. Und sie sagt, nö, ist doch endlich mal was anderes, ne? Ich meine, sowas erlebt man ja nicht alle Tage, ne? Ja, ich habe dann das Lied hat sie dann zu Roman geschickt auf sein Smartphone und dann habe ich das wieder zurückbekommen auf meinen Rechner und konnte so das Lied üben. Ja, dann hatte ich nun dieses Lied und dann habe ich gedacht, Mensch, Herr, ja, was soll ich denn jetzt mit diesem Lied machen, ne? Denn ich war so ganz ergriffen, hatte dieses Lied empfangen und das hat mich auch selber aufgebaut. Ja, und dann meinte, habe ich das einer Freundin erzählt und die meinte, du, besuch doch einfach die Witwe nochmal und erzähl ihr das einfach mal so, wie das passiert ist. Ich meine, so viel schief gehen kann da ja nicht, ne? Probier es doch einfach mal aus. Naja, habe ich gedacht, ich bin jetzt Trauerrednerin und so und das ist ja irgendwie komisch, wenn ich dann da klingel und so. Naja, aber dann ein paar Tage später hatte ich so ein Drängen in meinem Herzen, habe ich gedacht, ach, ist egal, ich stehe jetzt auf und fahre zu der Witwe hin und ja, mach das einfach. Ja, und sie war natürlich wirklich überrascht, wollte mich erst gar nicht reinlassen. Ein bisschen misstrauisch. Ja, und ich habe ihr das dann habe ihr das erzählt, was einfach ganz normal, wie es war, habe ihr das vorgesungen und ja, sie war sehr gerührt, hat auch geweint. Und dann habe ich auch für sie beten dürfen. Und diese Todesmächte, die ich vorher so gespürt hatte bei ihr auch, also sie war auch stark depressiv, die waren weg. Also ich habe gedacht, also ich habe ihr dann gesagt, ich komme in 2 Wochen noch mal wieder und ich denke mal, so 2 Wochen hält das an, hoffe ich jedenfalls. Und dieses Lied habe ich jetzt auch mitgebracht, das würde ich euch auch gerne mal vorsingen. Einfach, um es mit euch zu teilen. Kannst du dein Buch machen? Okay, das ist jetzt so a cappella, ne? Wir sind ja unter uns, ne? Hold me close, hold me tight, hold me deeper than I feel. Hold me close, hold me tight, hold me deeper than I feel. Jesus is the winner of death and vanity. Jesus, my comfort for pain and tragedy. Ja, das war das Lied. Ganz schlicht und einfach. Genau. Ja, und ich habe so gespürt, dass das so ein Teil des Auftrages, den Gott uns gibt, das Reich Gottes zu predigen, also das ist ja auch in diesem Lied mit drin, ja, den unreinen Geistern zu gebieten, ja, dass ich da einfach geschickt wurde und möchte euch auch damit diesem Zeugnis ermutigen, dass einfach, ja, wenn ihr so seine Stimme hört, seinen Ruf, da einfach gehorsam zu sein. Also im Grunde genommen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, hatte ich ja eigentlich gar nichts mit. Gar nichts. Also ich hatte nichts, was ich ihr eigentlich weltlich mitgeben konnte. Nichts. Aber Gott hat mir alles gegeben, was ich dann brauchte. Er hat mir dieses Lied gegeben. Das passt auch irgendwo zu ihr. Ich denke, sie ist auch so musisch, künstlerisch offen. Ja, und wer weiß, was Gott daraus macht. Also hat Gott mir das auch gezeigt. Ich brauche wirklich nichts. Also, die Bibel hat wie immer recht. Ne? Genau. Ich komme zum dritten Punkt, was eigentlich auch schon mit ja, drin enthalten war. Es wird spannend, der Auftrag. Jesus hat die Jünger immer zu zweit ausgeschickt. Und es ist jetzt keine große Gruppe. Helga hatte auch dieses Wort, ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das hatte ich auch, das kam auch in mir so hoch. Es müssen nicht die Massen sein. Zwei reichen. Oder drei. Und das, wir haben ja auch gehört, also die Ernte, letzte Woche hast du ja darüber gesprochen, Judith, ne? Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Ne? Also zwei oder drei reichen da auch schon. Und kann da von uns sprechen, von Roman und mir, ich finde das immer wieder ein Segen, dass wir da zu zweit sind. Also wenn ich eine Beerdigung habe, dann segnet er mich immer vorher. Wenn er denn da ist oder morgens und das gibt mir Kraft und Rückhalt. Ich kann ihm auch etwas erzählen, dann kommt auch schon mal, ach Waltraud, das ist eine Schnapsidee, ne? Also haben wir auch diese Korrektur, ne, einander. Ihm sage ich das natürlich auch. Ne? Und als wir auf dem Kongress waren, ist mir das nochmal aufgegangen, ja, was da wirklich für ein Segen auch drauf ist, wenn man so ja, im Glauben als Ehepaar auch gehen darf. Wir hatten bei einem Lobpreisabend, da war eine tolle Stimmung, also es war sehr gelöst und die Band hat noch lange gespielt. Ich glaube, da warst du schon bei der Besprechung, Helmut. Aber es war so schön, da haben wir einfach zusammen getanzt, ne? Roman, du erinnerst dich. Und ein Mann ist dann später auf uns zugekommen und sagte zu uns, also er hätte den Heiligen Geist gesehen, der zwischen uns, also er meinte, wir hätten nicht zu zweit getanzt, wir hätten zu dritt getanzt. Und das war irgendwie unheimlich schön, das so auch zugesprochen bekommen, weil man fühlt sich ja nicht immer so, als ob da so der Heilige Geist mit dabei ist und alles so toll ist, sondern man hat ja auch mal andere Zeiten. Aber da habe ich so gespürt, ja, das, da liegt wirklich so von außen auch die Kraft Gottes drauf, ne? Der Segen. Und wir haben auch in der Gemeinde, in die ich gehe, es ist eine ganz normale evangelisch-lutherische Ortsgemeinde, da haben wir ein Projekt, Das heißt Andacht aktiv. Wenn da also sonntags kein Gottesdienst ist, dann halten jeweils zu zweit, also zwei Leute, eine Andacht. Und das ist auch echt immer eine tolle Sache. Also nicht einer alleine, es sind immer zwei Leute, die sich dann irgendwie dann auch ergänzen. Und es ist mir dazu auch eingefallen, zu diesem Sendungsauftrag, den Jesus hier im 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ja anspricht, dass wir halt zu zweit gehen. Da liegt ja eine Menge Segen drauf. Und zu dem Wort noch, was ich gesagt habe, also es wird spannend. Das rührt auch nochmal daher, dass wir ja, wenn wir so ausgesandt werden in die Welt und da dann uns da bewegen, Andreas hat es ja auch sehr schön erzählt, da kommt ja dann ja auch Menschenfurcht dazu. Menschenfurcht, Gottesfurcht. Das ist auch in diesem 10. Kapitel mit drin. Und wir werden ja verfolgt werden vielleicht um Christi willen. Das ist auch in dieser Aussendung mit drin. Und ich durfte das auch gleich erfahren. Ich habe vorgestern mit unserem Nachbarn gesprochen, ne? Der heißt auch Helmut, ne? Dass er solche Rückenschmerzen hat. Und dann habe ich so gedacht, so, oder beziehungsweise ich hörte mich dann sagen, ja Mensch Helmut, dann müssen wir mal für dich beten. Ne? Ja, sagte er, gute Idee. Meine ich, ja, dann komm ich mal mit Roman vorbei und wir beten für dich. Ja, mach das. Ja, wir legen dir dann auch die Hand auf. Ja, super Idee. Ich hörte mich das so sagen. Als er dann weg war, habe ich gedacht, oh nee, ne? In der Nachbarschaft für jemanden beten, ne? Auch noch die Hand auflegen. Ne? Jetzt mal Roman angerufen, hier, weiß überhaupt, was ich da so jetzt verbockt habe. Ne? Der rechnet jetzt damit, dass wir da zu ihm gehen, in die Nachbarschaft und wir für ihn beten. Was machen wir denn, wenn es ihm danach nochmal schlechter geht? Ne? Oder, ja, also ich dachte dann gleich so an die Fortsetzung, ne? Also Verfolgung um Christi willen. Menschenfurcht. Naja, ich hab da gleich so das Drama draus gemacht. Ja. Aber Roman, und deshalb ist es halt toll, dass man zu zweit sind, Roman ist da ganz cool mit umgegangen. Er hat es ja schon gesagt, wenn er nicht geheilt wird, ach, dann beten wir nochmal. Und du warst irgendwie froh, dass wir doch was tun konnten, ne? Oder? Wir haben darüber gesprochen, ja. So ist es jedenfalls gut, wenn man zu zweit ist, darüber reden kann. Was der eine vergisst, daran weiß der andere, kann der andere ihn nochmal erinnern. Genau. Ja, und so sendet uns Gott aus. Ich fasse das nochmal zusammen. Also ich hatte drei Punkte so auf einen Strahl gesehen. Der erste Punkt war, ich bin gemeint. Der zweite, ich brauche nicht viel, beziehungsweise Gott hat mir eigentlich gezeigt, ich brauche gar nichts. Ich komme mit dem Wenigen, was ich habe, total gut aus, beziehungsweise Gott kommt damit aus, der ist ja souverän. Und das dritte, es wird spannend, der Auftrag. Und als vierten Punkt habe ich jetzt quasi so eine Frage für die Kleingruppen, aber auch so für das eigene Gebetsleben oder wo sich jeder mal so fragen kann. Diese Frage kommt jetzt nicht von mir, die habe ich von Stefan Vatter. Stefan heißt er, ne? Oder Frank? Stefan Vatter abgeguckt, die fand ich so gut. Der war auch auf dem Kongress. Was passiert eigentlich, wenn ich nichts tue? Im Hinblick jetzt auf diesen Aussendungsauftrag vielleicht, was passiert eigentlich, wenn ich nichts tue? Judith hat ja auch darüber gesprochen, ne? Wenn ich nichts tue, ne? Wenn man jetzt so die politische Lage anguckt, was passiert, wenn ich nichts tue? Oder ich denke auch noch mal an Roman, der letzte Woche ja, als wir für Claudia gebetet haben, die Hände erhoben hat. Er war gehorsam und hat einfach die Hände hochgehalten. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, ob deshalb diese 500 weißen Blutkörperchen, Leukozyten dazugekommen sind. Aber kann ja auch sein. Ne? Und auf jeden Fall haben wir alle gebetet. Und was passiert, wenn ich nichts tue? Also ich weiß, wenn ich im Garten nichts tue, dann nimmt die gemeine Ackerwinde enorm Zuwachs. Also, das nur so als kleiner profanes Beispiel. Ja, vielleicht können wir uns da auch eine Zeit der Stille nehmen und den Herrn fragen, was kann ich tun, was möchtest du, was ich tue, wo soll ich hin? Genau. Amen.